Menschen erfüllt werden, sind ganz gleich, welcher Art die Beschäftigung ist, nutzlose Arbeit, wenn sie keine Zuneigung zur Botschaft des höchsten Herrn erwecken. Erläuterung: Es gibt entsprechend den verschiedenen Lebensauffassungen der Menschen verschiedene pflichtgemäße Tätigkeiten. Für den abgestumpften Materialisten, der lediglich den grobstofflichen Körper zu sehen vermag, gibt es nichts jenseits der Sinne. Deshalb beschränken sich seine vorgeschriebenen Tätigkeiten auf konzentrierte und ausgedehnte Selbstsucht. Das ist eine dieser klassischen Wortschöpfungen von Srila Prabhupada. Konzentrierte und ausgedehnte Selbstsucht findet man in keiner anderen Literatur als im Srimad Bhagavatam diese Perlen. Konzentrierte Selbstsucht sieht den eigenen Körper im Mittelpunkt. Diese Haltung findet man gewöhnlich unter den niederen Tieren vor. Und ausgedehnte Selbstsucht findet man in der menschlichen Gesellschaft, in der die Familie, die Gemeinschaft, der Staat und das Volk und die Welt im Mittelpunkt stehen, mit dem Ziel, das körperliche Dasein angenehm zu gestalten. Über diesen groben Materialisten nun stehen die intellektuellen Spekulanten, die in höheren geistigen Sphären schweben und ihre vorgeschriebenen Pflichten schließen. Dichtkunst, Philosophie oder das Verbreiten von Ismen mit ein, wobei sie das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die auf Körper und Geist beschränkte Selbstsucht. Doch über dem Körper und dem Geist befindet sich die schlafende Seele, deren Abwesenheit vom Körper jegliche körperliche und geistige Selbstsucht null und nichtig macht. Weniger intelligente Menschen wissen leider nichts von den Bedürfnissen der Seele. Weil törichte Menschen keine Kenntnis von der Seele haben und weil sie nicht wissen, dass sie sich jenseits des Bereichs von Körper und Geist befindet, befriedigt sie die Erfüllung ihrer vorgeschriebenen Pflichten nicht. In diesem Vers nun wird die Frage nach der Zufriedenstellung des Selbst gestellt. Das Selbst befindet sich jenseits des grobstofflichen Körpers und des feinstofflichen Geistes. Es ist das aktiv wirksame Prinzip des Körpers und des Geistes selbst, nämlich. Wenn man das Bedürfnis der schlafenden Seele nicht kennt und lediglich den Körper und den Geist befriedigt, kann man nicht glücklich sein. Körper und Geist sind nichts weiter als überflüssige äußere Bedeckungen der spirituellen Seele. Vielmehr müssen die Bedürfnisse der spirituellen Seele erfüllt werden. Wenn man nur den Käfig des Vogels reinigt, stellt man den Vogel nicht zufrieden. Man muss die Bedürfnisse des Vogels kennen. Das Bedürfnis der Seele ist es, aus der begrenzten Sphäre der materiellen Unfreiheit herauszukommen und ihren Wunsch nach völliger Freiheit zu erfüllen. Sie möchte die Umhüllung des Universums durchdringen und das freie Licht und die spirituelle Natur sehen. Diese völlige Freiheit erreicht sie, wenn sie dem vollkommenen spirituellen Wesen der Persönlichkeit Gottes begegnet. In jedem ruht Zuneigung zu Gott. Das spirituelle Dasein manifestiert sich durch den groben Körper und den feinen Geist in Form von verzerrter Zuneigung zu grober und feiner Materie. Deshalb müssen wir vorgeschriebenen Tätigkeiten nachgehen, die unser göttliches Bewusstsein wiedererwecken. Dies wird nur durch das Hören und Chanten über die göttlichen Tätigkeiten des höchsten Herrn möglich. Eine pflichtgemäße Tätigkeit, die nicht dazu verhilft, Neigung zum Hören und Chanten der transzendentalen Botschaft Gottes zu erlangen, ist, wie hier gesagt wird, nur Zeitverschwendung. Dies ist so, weil andere vorgeschriebene Pflichten, zu welchem Ismus sie auch gehören mögen, die Seele nicht zur Befreiung verhelfen können. Sogar die Bemühungen der nach Befreiung Strebenden werden als nutzlos angesehen, weil sie es versäumen, sich dem Quell aller Freiheit zuzuwenden. Auch der grobe Materialist muss, entweder in diesem oder im nächsten Leben, erkennen, dass sein materieller Gewinn von Zeit und Raum begrenzt ist. Selbst wenn er nach Svargaloka aufsteigt, wird er keinen beständigen Aufenthaltsort für seine verlangende Seele finden. Die verlangende Seele muss durch die wissenschaftliche Methode vollkommen hingebungsvollen Dienstes befriedigt werden. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyadi Sakarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sarada Sivasati Govatta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Dharma Svanastita Pungsam Vishvasenaya Katasuyaha Notpadayatu Diratim Shrama Eva Hikevalam. Pflichten, die von den Menschen erfüllt werden, sind ganz gleich, welcher Art die Beschäftigung ist. Nutzlose Arbeit, wenn sie keine Zuneigung zur Botschaft des höchsten Herrn erwecken. Ein Mensch mag in der materiellen Welt als tugendhaft angesehen werden, als hochkultiviert und in jeglicher Hinsicht gebildet, wenn er nichts weiß von seiner ewigen spirituellen Seele, befindet er sich nichtsdestotrotz in großer Unwissenheit. Denn er wird seine Intelligenz, seine Bildung, seine Kultur lediglich dazu verwenden, das zufriedenzustellen, was er selber nicht ist. Es ist praktisch so, als würde man in einen Schatten das Prasadam reinstecken. Stellt euch mal vor, wir würden hier ein Festmahl haben. Alle kommen her, bringen ihre übervollen Teller mit wohlschmeckenden Mengen Prasadam rein und dann stellen wir ein starkes Flutlicht an und dann tut jeder seinen Schatten speisen. Das würde so verrückt sein. Wie Parayayos funktioniert. Eine verkehrte Intelligenz, sagt das Bhagavatam. Warum? Weil es nicht das eigene Selbst gespeist wird. Ganz einfach. So ist auch Bildung und Kultur und alle möglichen Arten der Betätigung und Pflichten nichts anderes als eine Zeitverschwendung. An dieser Stelle möchten wir ein bisschen Polemik üben. Stellt euch einmal vor, wir würden den Fortschritt der materialistischen Gesellschaft bestaunen wollen und zu einer gelehrten Vorlesung gehen von einem Professor. Und der Professor sagt, jetzt möchte ich Ihnen den Fortschritt seit den letzten 20.000 Jahren zeigen. Ich habe das in Form eines Ausstellungsstückes hier vor Ihnen. Das sieht man auf dem Pult. Also, sehr schön mit Weihnachtspapier eingepackten etwas. Oder lüftet denn das? Und dann würde man sehen, wie ein Hamster in einem Rad herumläuft. So ganz schnell. Das, meine Herren, ist der Fortschritt, den der Mensch gemacht hat. Er bewegt sich nämlich nicht von der Stelle. So müsste diese etwas satirische Darstellung, die müsste man geben, wenn man den Fortschritt des Menschen im 20. Jahrhundert schildern sollte. Er hat sich nicht wirklich von der Stelle bewegt, indem er das ewige spirituelle Selbst erkannt hat. Er ist auf der tierischen Ebene zurückgeblieben. Der Hamster macht so viel Laufen in seinem Rad und er macht Purzelbäume schlagen und Salto Mortalen drehen. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich nicht von der Stelle bewegen, was er tut. Genauso tun die Menschen sich unglaublich bemühen. Die verlangende Seele, wie Prabhupada es beschreibt, verlangt nach so vielen Dingen. Und die, wie gesagt, weil sie aber in Illusion ist, weil die finanzieren sich diese Bemühungen alle im Schattenreich. Sie bringen uns nicht wirklich in die Wirklichkeit hinein. Sie führen zu den größten Auswucherung der materialistischen Zivilisation. 30.000 verschiedene Arten von Lippenstifte soll es geben, habe ich gehört. Dann 30.000 verschiedene Arten von Lippenstiften, zum Beispiel. Dekoration des toten Körpers. Was noch? Automobilsorten noch und nöcher. Inder ist, da war mal ein Inder da, der wollte eine Zahnpasta kaufen bei Drogerie Müller. Der ist ganz verwirrt rausgekommen. Was soll ich denn jetzt nehmen, Satchinandan? Da sind so viele verschiedene Sorten. Heißt das, dass die eine total giftig ist für mich und die andere total anders? Ist das der Grund, weswegen es so viele verschiedene Sorten gibt, dass die so grundverschieden voneinander sind, für grundverschiedene Arten von Zähnen, von denen ich noch nicht weiß, dass es das gibt? Nein. Ich kaufe irgendeine. Sie wird es schon schaffen. So, auf diese Art und Weise, ich meine, ich glaube, wir brauchen in diesem Kreise nicht zu sehr da reinzugehen in dieses Thema. Ist der Mensch so sehr damit beschäftigt, Fortschritte zu machen, auf der physischen Ebene und auf der mentalen Ebene, dass er sich völlig verrannt hat, denn er ist ja nicht der Körper und er ist ja nicht der Geist. Auch diesen Punkt setzen wir hier nach so einem Festival als allgemeinen Standpunkt voraus, sodass wir den auch nicht illustrieren müssen. Nun, weil wir nicht dieser physische Körper sind und weil die Zufriedenstellung des Körpers und des Geistes uns nicht wirklich zufriedenstellt, werden alle Tätigkeiten, die auf der materiellen Ebene ausgeführt werden, als nutzlose Zeitverschwendung empfohlen. Und die Tätigkeiten werden empfohlen, die unser ursprüngliches Krishna-Bewusstsein wieder zum Vorschein bringen. Nur diese Tätigkeiten sind es wert, ausgeführt zu werden. Narada Muni erklärt in seinem Werk, dem Narada Bhakti Sutra, dass wenn wir von hingebungsvollen Dienst sprechen, sprechen wir von einer Vollkommenheit im hingebungsvollen Dienst, sprechen wir von einer Vollkommenheit, die uns bekannt ist. Wir sprechen nicht, jetzt streng genommen, um etwas, was erst völlig neu entwickelt werden muss, von dem wir an und für sich keinerlei Erfahrung haben. Der Vergleich, den Narada Muni gibt, ist der Vergleich von demjenigen, der isst. Wenn man hungrig ist und isst, macht man mit dem Essen, dem zufriedenstellenden Essen, nicht eine grundsätzlich neue Erfahrung und ist allen Nahrung bekannt und die Zufriedenheit des Essens. Oder wenn jemand, der lange von zu Hause entfernt war, das ist das zweite Beispiel, was er bringt, wieder zurück nach Hause kommt, macht er nicht eine grundsätzlich neue Erfahrung von seinem Zuhause, sondern er erlebt das Bekannte wieder, was ihn sehr zufriedenstellt, wenn er großes Verlangen danach hat. So führt Narada Muni noch ein drittes Beispiel auf. All diese Beispiele deuten das Gleiche an. Das hingebungsvolles Dienen und die Vollkommenheit im hingebungsvollen Dienst, nämlich Liebe zu, also Bhakti zu erreichen, etwas ist, was uns grundsätzlich bereits bekannt ist. Und an dieser Stelle wird es jetzt hochinteressant, weil wir uns in all den Bemühungen, die wir in diesem Leben tun, nach dieser uns bekannten Zufriedenstellung sehen, können wir überhaupt handeln. Weil wir jedoch kein klares Wissen haben von dem, wonach wir suchen, von dem, was uns wirklich zufriedenstellen, geraten all unsere Tätigkeiten in diesen Bereich, der als Shrama Evahi Kevalam bezeichnet wird, als nutzlose Arbeit für nichts und wieder nichts, wie die Arbeit des Hamsters, der läuft und läuft und läuft für nichts und wieder nichts, weil er kein Ziel erreicht. In anderen Worten, die bedingte Seele läuft auf der Rennbahn des Körpers. Erst schlafen, trinken, Verteidigung und Sex. Die bedingte Seele läuft auf der Rennbahn des Geistes, intellektuelle Spekulation, Ansehen, Profit und Adoration, Anerkennung, ja, laufen wir seit Leben, unzähligen Leben, hin und her auf der Suche nach Bhakti. Doch wenn wir, es gibt keine Zielgerade bei diesem Lauf. Es ist eine Unendlichkeitskurve. Wir werden niemals die Zufriedenheit der Bhakti erfahren können auf diesen Ebenen. Genauso wenig wie im Schatten. Jemals der Schatten wird nicht sagen, einen kultivierten Rutscher machen und sagen, thank you, danke, ich bin zufriedengestellt. Das gibt es nicht, eine Zufriedenstellung im Schatten, im Bereich des Schattens. Das ist nicht möglich, mit anderen Worten. Dass wir die spirituelle Seele, dass wir die Person zufrieden werden durch materielle Tätigkeiten. Nun, aus diesem Grunde werden uns in den Shastras der Vorrang des hingebungsvollen Dienstes gegeben. Nun, das Interessante in diesem Zusammenhang ist ein Sanskrit-Wort, was im dritten Kanto des Srimad Bhagavatams auftaucht. Das heißt es tatsächlich Bhakti Kurvanti. Wer weiß, was das heißt? Yes, Krishna Chaitanya wusste es. Die Ausführung von hingebungsvollen Dienst. Dieses Wort Kurvanti ist ein interessantes Wort. Die meisten denken, Liebe, das fühlt man. Wieso? Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Das fühlt man. Da gibt es noch zahlreiche Lieder in diesem Zusammenhang. Andere Klassiker. Was gibt es noch für Klassiker? Anyway. Nicht nötig, glaube ich. Nicht? Es gibt da die tollsten Klassiker in diesem Bereich der Illusion. Aber nein, Bhakti Kurvanti, man tut das. Wenn du ein Devotee bist, dann tu was für Krishna. First work, Samadhi later. Das ist Prabhupads Devise, hier von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erwähnt hat. So, hingebungsvoller Dienst muss ausgeführt werden. Das ist die Kunst des Lebens. Die Kunst des Handelns, des richtigen Handelns. Es muss nach Regeln und Regulierungen ausgeführt werden auf der Anfängerstufe. Man nennt das Vaidhi Bhakti. Und später dann entwickelt sich durch das Befolgen von Regeln und Regulierung die Ebene der Raganuga Bhakti, des spontanen hingebungsvollen Dienstes. Ein gutes Beispiel ist, wir gehen morgens zur Mangalarti. Um 4.15 Uhr fängt sie an. Viel zu früh, würde ein Materialist sagen. Das ist die beste Zeit zum Rasten. Warum macht ihr es nicht um 7 Uhr? Dann komme ich auch. Nein, um 4.15 Uhr. Warum? Das hat zwei Gründe. Erstmal, Krishna ist ein Frühaufsteher. Der ist nicht in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, selbstverständlich. Wird beschrieben. Schon vor, wenn Krishna in Dwaraka aufstand, war es sehr früh, obwohl seine Frauen ihn am liebsten noch an ihrer Seite gehabt hätten, ist Krishna doch sofort aufgestanden, schon vor Sonnenaufgang, und hat dann meditiert. Und weil niemand anderes da war zum drüber meditieren, hat er über sich selbst meditiert. Und so führt Krishna jeden Tag, Krishna ist ein Frühaufsteher. Wir kommen natürlich dann auch da. Wir lassen ihn nicht alleine. Wir stürzen begierig zu der ersten Zeremonie, wo wir ihn begrüßen können. Und chanten seine Herrlichkeiten. Und auf diese Weise kommen wir selber dazu, zu verstehen, dass Tätigkeiten für Krishna auf der spirituellen Ebene sind und keine nutzlose Zeitverschwendung wie das Schlafen oder andere materialistische Tätigkeiten, die man während der Zeit ausführt. 4.15 Uhr, also diejenigen, die früher im weltlichen Leben waren, wissen, dann ging es, dann sind die ganz intensiven Sünde einfach losgegangen. Nicht? So. Nein! Wir tun für Krishna aufstehen und Krishna begrüßen. Und das ist wichtig. Das mag uns schwierig fallen, aber nach einer gewissen Zeit tun wir das spontan. Oh, Krishna, wie geladen. Wie Salvasadhava Prabhu mitkriegt, dass es Zeit ist, aufzustehen. Dann kann er sein Bad in 5 Minuten beenden. Aber alles ist sauber. Also es ist nicht gepusht. Es ist so spontan, rennt er hin, weil er will unbedingt zur Arti kommen. Es ist jeden Tag mit großer, wir sehen das mit großer Freude im Heidelberger Tempel. Salvasadhava gibt uns hier ein sehr neues Beispiel, wenn er aufsteht. So, auf diese Art und Weise gibt es Ragan, gibt es Sadhana Bhakti und Sadhana Bhakti, das ist hingebungsvollen Dienst in Praxis, Bhakti Kurvanti, und Sadhana Bhakti teilt sich auf in Vaidhi Bhakti, das Ausführen nach Regeln und Regulierung, und dann Raganuga Bhakti, das Ausführen nach den Prinzipien, also aus spontaner Ebene. Raganuga Bhakti wird, wie wir gelernt haben, im Nektar der Hingabe, so stark werden. Wir werden so sehr uns nach Krishna sehen, dass uns nichts mehr aufhalten kann. Ich habe es schon in Heidelberg actually gesagt, aber ich möchte es hier in diesem größeren Kreis nochmal wiederholen, die Geschichte von Radharani. Radharani will Krishna sehen. Und zwar in der Nacht. Und so zieht sie sich, wenn es dunkle Nacht ist, ein schwarzes Gewand an, das ihre Älteren, also Vorgesetzten, Väter, Onkel, Tanten, nicht sehen kann, wie sie in der Nacht läuft. Und wenn es Vollmondnacht ist, zieht sie sich ihr Mondkostüm an, ihr Mondsari, und geht im Mondsari zu Krishna. So, natürlich gibt es im Wald von Vrindavan viele Hindernisse, zum Beispiel viele Bäume, Dornen und Schlangen. Aber die Spontanität, dieses Maß an Liebe von Radha, Krishna zu sehen, ist so stark, die diese Hindernisse überwindet. Sie geht deswegen in ihrem Zuhause mit einer Binde herum, um zu üben, nirgendwo anzustoßen. Läuft über Dornen wie ein Fakir in ihrem Zuhause, um zu lernen, auch in der Nacht durch Vrindavans Wälder zu gehen. Und sie geht zu einem Schlangenbeschwörer, um zu lernen, wie man Schlangen beschwören kann, damit man an den Schlangen vorbei zu Krishna gehen kann. Das nennt sich spontane Anziehung. So, weil wir dieses Maß an Hingabe zu Krishna nicht lernen können ohne die Barmherzigkeit der Vaishnavas, und weil wir in der spirituellen Welt Krishna, in Krishnas Dienst beschäftigt sind, unter der Führung von seinen reinen Dienern, ist es so, dass ich im Raganuga Bhakti auf der Ebene der Spontanität nach einer gewissen Zeit ein ewiger Gefährte von Krishna uns offenbart, der uns einweist in unsere jeweiligen Tätigkeiten, die wir im Dienst für Krishna tun können. Was ich hiermit sagen möchte, warum ich das anführe, so ein sehr weit fortgeschrittenes Thema, ist aus folgendem Grund. Man ist auf der Ebene der Vaidhi Bhakti durch Regeln und Regulierungen gebunden. Man schießt also nicht auf den Vaidhi Bhakti ins Freie, indem man auf die interessantesten Ideen kommt, die hingebungsvolles Dienen auszuführen ist. Aber auch auf der Ebene der Raganuga Bhakti richtet man sich nach einem Ragatmika Bhakta, nach einem der Devotees, der mit Krishna zusammen ist und der ein Einweis in seinen hingebungsvollen Dienst. So, dieser hingebungsvolle Dienst, nun, wenn er ausgeführt wird, wenn Sadhan ausgeführt wird, ganz gleich ob auf der Vaidhi Bhakti oder der Raganuga-Ebene, solange es frei ist vom Vergehen natürlich auf der Vaidhi Bhakti, hat 6 transzendentale Eigenschaften, die einen wirklich zufriedenstellen können. Der reine hingebungsvolle Dienst verschafft sofort Erleichterung von allen Arten der materiellen Leiden. Materielle Leiden sind zurückzuführen auf Karma, was schon reif ist und Karma, was gerade dabei ist, heranzureifen. Unter Reifenkarma versteht man den Körper, den wir haben. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass Karma das ist, was zu der Entwicklung eines neuen materiellen Körpers führt. Also Karma hat zwei Bedeutungen. Einmal sind es Tätigkeiten, die Reaktion schaffen, und einmal spricht man dann von karmischen Reaktionen. Im Sprachgebrauch hat Karma diese beiden Bedeutungen. Man sagt, das ist dein Karma, dass die Zähne immer wackeln, nicht? Und man sagt aber auch, man müsste auch diesen Begriff erweitern, indem man sagt, Karma führt zu bestimmten Reaktionen. So, es gibt also reifes Karma und heranreifendes Karma. Diese beiden Stufen des Karmas sind alle zurückzuführen auf einen Faktor. Dieser eine Faktor ist Avidya oder Unwissenheit. Weil wir nicht wissen, dass wir die Seele sind, dass wir Krishnas ewige Diener sind. Werner, das ist jetzt hochinteressant, dieser Punkt. Weil wir nicht wissen, dass wir ein ewiger Diener Krishnas sind, führen wir materielle Tätigkeiten aus, die zu Reaktionen führen in dieser materiellen Welt. Nun, durch hingebungsvolles Dienen werden wir von dieser Unwissenheit erleichtert. Im Srimad Bhagavatam heißt es Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Adokshaye Janayat, hier ist es, Janayat Yasu Vairagyam. Dann Janam Chayat Ahai Sukham. Das heißt, durch die Ausführung von hingebungsvollen Dienst entwickelt sich Jnana, Wissen und auch Loslösung. So, wenn man mit diesen beiden Faktoren ausgestattet ist, führt man keine unwissenden Tätigkeiten mehr. Wie ihr wisst, Wissen reicht nicht allein aus. Man macht, die Kamis wissen auch, dass Rauchen schädlich ist, aber sie haben keine Loslösung und deswegen rauchen sie weiter. So, Jnana ohne Vairagya ist nicht sehr hilfreich. Durch hingebungsvolles Dienen nun erlangt man jedoch Jnana, Wissen und auch Loslösung. Und auf diese Art und Weise braucht man sich nicht mehr in unwissenden materiellen Tätigkeiten zu beschäftigen, was wiederum dazu hinführt, dass wir kein Karma schaffen, weder Karma auf der heranreifendes Karma, kein Karma schaffen, das reicht. Zweiter Punkt. Reiner hingebungsvoller Dienst ist der Beginn aller glücklichen Umstände. Hiervon hat uns Sri Chaitanya Mahaprabhu bei seiner bahnbrechenden Reise durch den morastigen Wald von Jharkhanda ein Beispiel gegeben. Dort waren Tiere, eine Elefantenherde ging gerade an den Fluss, und Chaitanya Mahaprabhu hat dort gerade gebadet, und dann nahm er das Wasser und hat den Elefantenbullen und den anderen, die da auch noch mit dabei waren, zugespritzt. Und als die berührt wurden von dem Wasser, sind sie sofort in Ekstase aufgesprungen, wie Bala Krishnas Elefanten dort, und sind getanzt und haben also mit ihrem hingebungsvollen Dienst angefangen. Da war auch ein Tiger, der schlief. So, Mahaprabhu ging an ihm vorbei und sah ihn schlafen. Das heißt im Deutschen, weg keine schlafenden Tiger. Womit gemeint ist, wenn man weiß, dass irgendwas ein Probleme mit sich bringen könnte, dann geht man diese Sache nicht an. Ne? Zum Beispiel, wenn ein Polizist auf der Straße ist, dann geht man nicht und sagt ihm, kostet nur 10 Mark. Nicht? Weil man keine schlafenden Tiger weckt, denn dann wird er vielleicht wird er seine schlechten Eigenschaften manifestieren. So, auf diese Art und Weise. Mahaprabhu weckte jedoch den schlafenden Tiger. Er kickte ihn ins Hinterteil. Was tust du hier, deine wertvolle Schrama Eva, die Kevalam praktizieren, deine Zeit zu verschwenden? Chant Hare Krishna! Und der Tiger fing an, zu chanten. So, hingebungsvolles Dienen ist so glücksverheißend, dass selbst Tiere, was zu sprechen von uns, anfangen mit hingebungsvollen Dienen. Wenn ein Mensch, besonders solche großen Seelen, solche, die zum hingebungsvollen Dienst kommen, sich da richtig rein vertiefen, ist es nur noch glücksverheißende Umstände. Dritter Punkt. Reiner hingebungsvoller Dienst erfüllt uns aus sich selbst heraus mit transzendentaler Freude. Es gibt drei Arten von Freuden. Erst einmal materieller Genuss, die Verwirklichung des Brahmans und dann Krishna-Bewusstsein, das wird so im Nektar der Hingabe analysiert. Über der materielle Genuss ist jedoch keine Freude. Es gibt drei Stufen des materiellen Lebens. Man bemüht sich um etwas, was man genießen will und bekommt es nicht, dann ist man frustriert. Man bemüht sich um etwas, was man genießen will, bekommt es, aber es erfüllt nicht ganz die Erwartungen. Das geht oft zu Weihnachten. Dann ist man frustriert. Man bemüht sich um etwas, was man genießen will, bekommt es, es erfüllt auch die Erwartungen, aber dann geht es kaputt oder man selber stirbt und kann nicht mehr genießen. So auf diese Weise gibt es nicht langanhaltenden Genuss in der materiellen Welt zu genießen. Das ist nur eine Illusion. So Brahma, die Verwirklichung von Brahma ist schon eine Art Zufriedenheit. Es ist aber die Erleichterung vom materiellen Dasein. Es ist noch keine aktive Zufriedenheit. Es ist praktisch so, wie einer, der lange, lange krank war und jetzt in der Rekonvaleszenz ist, oder wie das heißt, gesund geworden ist. Und dann verspürt er nicht mehr die Leiden der Krankheit. Aber was ist das schon? Dann ist er auch noch viel zu schwach, um im Theater ekstatisch mitzutanzen zum Beispiel oder irgendwas zu machen. Nicht? So, diejenigen, die im Brahman sind, sind spirituell schwach, weil sie keine spirituellen Aktivitäten machen, wenngleich sie nicht die Krankheit des materiellen Daseins erleiden, nämlich die drei Geburt und Tod und die damit verbundenen Leiden. Die dritte Art der Freude ist einfach Kevalam Ananda Kanda, nämlich das transzendentale Glück des hingebungsvollen Dienstes, was im Krishna-Bewusstsein erfahren wird. Wir werden das gleich noch anders hören und deswegen werde ich mir die Beschreibung davon aufbewahren für diesen nächsten Punkt. Diejenigen, die rein hingebungsvollen Dienst verrichten, belächeln selbst die Vorstellung von der Befreiung. Also, sie belächeln sie. Ein Kommentar aus dem Hari Bhakti Sotodaya von Prahlad Maharaj. Mein lieber Herr des Universums, ich empfinde in deiner Gegenwart transzendentale Freude und ich bin in das Meer des Glücks eingegangen. Ich betrachte jetzt das Glück des Brahmananda verglichen mit diesem Meer der Glückseligkeit als nicht mehr denn das Wasser im Hufabdruck einer Kuh in der Erde. Das betrachtet man gar nicht. So viel Wasser, das ist praktisch irrelevant. Wenn du so ein bisschen Wasser hast im Hufabdruck einer Kuh im Vergleich zu einem großen Ozean, dann wird keiner sagen, lass uns jetzt im Hufabdruck einer Kuh versuchen, ein Bad zu nehmen, wenn der Ozean da ist. Da nicht mal, dass man rüber, man schlittert einfach darüber, nicht, und geht hin zum großen Reservoir des Wassers. So, hingebungsvolles Dienen ist weit, und das Glück ist weitaus mehr als vom Brahmananda. Sechstens. Hingebungsvolles Dienen ist das einzige Mittel, um Krishna zu sich hinzuziehen. Ein Name von Krishna ist Madan Mohan. Derjenige, der so charmant wirkt, dass er selbst den Liebesgott auf sich zieht. Charming, also bezaubernd. Dass er selbst den. Nun, wer zieht Krishna an? Wir wissen es alle. Madan Mohan Mohini. Ja? Madan Mohan Mohini ist ein Name von Srimati Radharani. Nun, hingebungsvolles Dienen wird unter der Kraft von Hara oder der hingebungsvollen Energie ausgeführt. Das haben wir gestern durchgenommen. Hingebungsvolles Dienen findet statt unter dem Schutz der inneren Energie. Dies wird im 13. Vers des 9. Kapitels in der Bhagavad Gita erläutert. Mahatmanas tumang pata deving prakritim ashrita. Die Mahatmanas, die großen Seelen, sind keine gewöhnlichen. Nein, sie befinden sich unter dem Schutz der inneren Energie. Das heißt, sie führen etwas aus unter der Inspiration, der direkten Inspiration von der Bhakti-Shakti, die von Srimati Radharani ausgeht. Und es ist so, dass Srimati Radharani sozusagen die Meisterin des Bhakti ist. Jeder, der Bhakti ausführt, fällt unter ihre Obhut. Und wenn Srimati Radharani einen nice Devotee sieht, der sich wirklich bemüht, sagt zu Krishna, oh, schau mal, diesen nice Vaishnava. Er bemüht sich so sehr, bitte nimm dich seiner an. Er ist ein viel besserer Devotee als ich, sagt Srimati Radharani. Der direkt erklärt. Nein, das ist doch nicht möglich. Schon, nimm ihn an. Und so beschäftigt sich Krishna dann mit uns. Durch Bhakti Shakti. Es ist diese Bhakti, es ist die verwaltet wird von Srimati Radharani, die Krishna anzieht. So nochmal, hingebungsvolles Dienen, was uns was die nutzbringenden Tätigkeiten sind, nicht die Shrama Eva Hikevalam Tätigkeiten, hat 6 transzendentale Eigenschaften, die uns ebenfalls alle das geben, wonach wir nach seit unverdenklichen Zeiten suchen. Erstens, reiner hingebungsvoller Dienst verschafft sofortige Erleichterung von allen Arten materiellen Leid. Yes, die Unwissenheit wird vernichtet. Vernichtungskirtan, der Unwissenheit. Also wer hat das Wort da hingeschrieben? Das ist wirklich nicht gut. Vernichtung, was soll denn jemand denken, der hier reinkommt? Vernichtungskirtan. Das hätte wie Heavy Metal Concert könntest du dann auch hinschreiben. Das ist bei dem letzten Konzert der Iron Maiden in Nürnberg haben 50 Leute schwer verletzt. So hört sich Vernichtungstheatern an. Nicht? Das war dann gut für die Fans, weil daran misst man die Qualität eines Rock'n'Roll-Konzertes heutzutage, für eure Information. So, hat mir jemand gesagt, also nein, bitte, dieses Wort ist nicht gut. Aber im Sinne von, dass es sofortige Erleichterung von allen materiellen Leiden verschafft, ist es schon gut. Zweitens, reiner hingebungsvoller Dienst ist der Beginn aller glücklichen Umstände. Drittens, reiner hingebungsvoller Dienst erfüllt uns, wir erinnern uns, Lord Chaitanya Beispiel war da, reiner hingebungsvoller Dienst erfüllt uns aus sich selbst heraus mit transzendentaler Freude. Wir hatten da die verschiedenen Glücksebenen, die es gibt, gegeneinander abgewogen. Materieller Genuss, der illusionär nur ist, Brahman-Genuss, der Genuss eines gerade aus der Krankheit herausgekommenen, schwachen Menschen ist, der nichts tun kann. Und dann Krishna-bewusster Genuss, wo man eine aktive, liebevolle Beziehung zum Herrn hat. Viertens, reiner hingebungsvoller Dienst wird nur selten erreicht. Das habe ich direkt übersprungen. Habe ich gar nicht gesagt. Krishna, hier die Illustration von diesem Punkt ist so. Krishna gibt Befreiung ohne weiteres. Das ist nicht ein Punkt. Wenn jemand wirklich das will, Moksha, kann das haben. Wir haben gehört gestern, selbst wenn man auf Namabhasa chantet, also oder wenn man nur Hare Krishna so unwillentlich sagt, Moksha kriegt man von Krishna. Aber nicht hingebungsvollen Dienst. Denn durch hingebungsvollen Dienst, das ist das Interessante, wird ja Krishna selber angezogen. Krishna wird dem Devoti gegenüber verpflichtet, zu Deutsch gesagt. Wie es im 10. Kanto des Bhagavatams zum Vorschein kommt, wo Krishna den Gopis einfach sagt, also es gibt nichts, was ich tun kann für euch. Ihr habt bereits viel mehr getan für mich. Ich stehe ewig in eurer Schuld, fertig. Ihr müsst zufrieden sein mit eurer eigenen Hingabe. Das heißt jetzt nicht, dass Krishna sagt, ja, habe ich nichts mit zu tun mit den Gopis, sondern einfach, dass er so angezogen ist zu der Hingabe, dass er weiß, er hat dem, also er denkt, er ist in dem Bewusstsein, er hat dem nichts Vergleichbares entgegenzustellen. So, dadurch, weil Krishna mit demjenigen, der hingebungsvollen Dienst ausführt, in eine Beziehung kommt, weil er alles tut für den, deswegen gibt es in hingebungsvollen Beziehungen nur sehr selten. Zum Beispiel Draupadi. Draupadi, als sie sich Krishna hingab, sie sollte entkleidet werden in der Versammlungshalle der Kurus, sie mit beiden Händen, Krishna rief, hey Krishna, hey Yadava. Sie macht es ganz präzise. Vorher hatte sie Vasudev gesagt und Vasudev heißt der Alldurchdringende, also Krishna fühlte sich nicht direkt persönlich angesprochen. Aber als sie sagte, hey Krishna, hey Yadava, sehr präzise, du bist in der Yadav-Dynastie erschienen, diesen Krishna meine ich. Den höchsten persönlichen Gott. Krishna musste was machen. Er war verpflichtet. Und er tat etwas. Da lief aus seiner Hand unendlich viel Sari hervorquellen, sodass der Duschasar, dieser lustvolle Schurke, zog und zog, um sie zu entblößen, wie eine ordinäre Striptease-Tänzerin. Und alles vollfüllte mit Sari. Und schwitzte und verzweifelte, wie es möglich. Dann kommt der Nektar. Einfach total sich auch blamierte. Es war eine Szene ohne. Krishna hatte mit dieser Sache zwei Dinge auf einmal gemacht. Er hatte seinen Devoti beschützt und er hatte die Kurus total gedemütigt. Ihr lustvollen. Jeder hat genug Fantasie, um hier das schlechte Wort einzuführen. Hier, das wollt ihr mit meinem Devoti tun? Hier, ihr Fools! Zieht euch, bis ihr dumm und dösig werdet. Hier, Krishna macht solche Dinge. So, fünfter Punkt. Also, aber die, sieht man, diese reine Hingebungsvollen, die wird nur selten erreicht, weil Krishna verpflichtet wird. Fünfter Punkt. Diejenigen, die rein hingebungsvollen Dienst verrichten, belächeln selbst die Vorstellung von der Befreiung. Das hatten wir mit den Worten von Prahlad Maharaj gehört, dass im Vergleich zu im Nektar des hingebungsvollen Dienstes, der einem Ozean gleichkommt, das Brahman und die damit verbundene Freude nur so groß ist wie das Wasser im Hufabdruck einer Kuh. Und dann sechster Punkt, reiner hingebungsvoller Dienst ist das einzige Mittel, Krishna zu sich hinzuziehen. Denn es ist Krishna ist nur Radharani gegenüber angezogen. Radharani, von Radharani macht sich Krishna völlig abhängig. Einmal, das ist auch sehr nice, weil wir Kadesi haben, einmal gab es einen sehr armen Brahmana in Braj. Und dieser arme Brahmana sagt, betete zu Krishna um ein wenig Gold. Und Krishna erschien davor und sagte, das Einzige, was ich besitze, ist Radharani. Kannst du Radha geben? So gab er diesem armen Brahmana Radharani. Und der Brahmana sagte dann, du hast jetzt mein Problem verdoppelt. Ich wollte nämlich Gold haben, um meine Tochter zu verheiraten. Ich wollte ihr das Gold als Mitgift geben. Du musst dich zwei Töchter verheiraten. Und jetzt bin ich doppelt so arm wie vorher. Irgendwie muss ich das jetzt zusammenkriegen. Das ist. Oh, sagte Krishna wirklich. Und er schaute die ganze Zeit lächelnd auf Radharani. Radharani wurde sehr, sehr böse auf Krishna. Denn Krishna. Das ist ein Lila von Krishna. Das macht die Krishna völlig absichtlich. Er wusste das. So, Radharani guckt sie immer so an. Und dann sagte Krishna, well, in dem Fall werde ich halt dann eben Gold organisieren müssen. Ich werde so viel Gold, ich werde Radharani in Gold aufwiegen. Und Radharani war jetzt in einer Situation, die gehörte jetzt dem Brahmana und die musste jetzt freigekauft werden. Und weil sie so abhängig war in dieser Situation, musste sie es über sich ergehen lassen, sich auf eine Waagschale zu setzen, sodass Krishna dann mehr und mehr Gold raufelt. Und dann kriegte der Brahmana das Gold selbstverständlich. Die Krishna überhaupt nicht mehr an. Und die nahm ein Gelübde in sich ab. Ich werde nichts Schwarzes mehr sehen, nicht mal ein Schalak und Schila. Ich werde alle meine schwarzen Kleider wegschenken. Ich werde ganz besonders nicht etwas zu tun haben mit einem schwarzen Jüngling, der die Farbe einer Monsunwolke trägt, gerade wie sie. Ich werde nicht mal mich daran erinnern. Das Thema ist für mich aus. Es ist gelöscht von meiner Erinnerung. So. Krishna konnte also Radharani nicht mehr sehen. Und das war das stärkste Leid, was er sich. Also es gibt kein Leid für die höchste Persönlichkeit Gottes, aber er macht sich völlig abhängig von Radharani mit seiner inneren Freude. Eines Tages kam Krishna zu den Gopis und sagte, was kann ich machen? Wie kann ich Radharani sehen? Ich muss sie sehen. Geht nicht anders. Dann sagte nicht die Gopis. Dachte ich, so gut wie unmöglich. Und er gab ihr Lalita. Lalita arrangiert immer die Bewegung von Radha Krishna. Ja, gab ihr den Tipp. Warum ziehst du dich nicht an wie eine neue Gopi, die neu dazugekommen ist? Tust halt nichts Außergewöhnliches, bist ganz bescheiden. Und dann kannst du vielleicht Radharani eine Girlande machen und sie ihr umhängen. Und so kannst du sie sehen. Ich werde sorgen, dass du vor Radharani treten kannst. Und so verkleidet sich Krishna in ganz wie eine Gopi. Und macht sich zurecht und hier noch was rein und sah also verblüffend ähnlich aus wie eine Gopi. Wenn sich Krishna verkleidet, dann ist das also, ihr könnt es sicher sein, man kann die Unterschiede nicht mehr feststellen. So. Es gibt nämlich auch unterschiedliche Gopis mit unterschiedlichen Hauttönungen. Manche von Krishnas Freunden sind zum Beispiel grün. Ja, sehr interessant, also nicht so gewöhnlich, nicht. So, Krishna machte den ganzen Tag eine Blumengirlande für Radharani, wo er also alles reinsteckte, nicht? Und dann ging er hin zu Lalita, Lalita wartete schon und nahm sie dann zu Radha. Radharani, sie haben eine neue Gopi, die dir eine Girlande gemacht hat. So. Krishna legte ihre Träger die Girlande um und hatte so die Gelegenheit, sich zu berühren. Radharani musste sofort und sie guckte auf die Girlande und wusste, so eine Girlande kann niemand machen, außer Krishna. Aber sie ließ es sich nicht anmerken. Aha, sagte Radharani, du hast eine sehr schöne Girlande heute gemacht. So, dann wird es irgendwie sehr ekstatisch. Dafür bin ich, aber du bist eine neue Gopi, du siehst sehr zerzaust aus, deine Kleidung ist es nicht wert, erwähnt zu werden. Ich möchte dir, weil ich so zufrieden bin durch deinen Service, möchte ich dir jetzt neue Kleidung schenken, alte Kleidung von mir, kann ich dir ja schenken. Und dann sagte sie schon, Lalita Vishaka, halte ich sie fest. Und dann hat Radharani den ganzen Putz aufgedeckt, er hat alles runtergenommen, die Haare runter, die Kleid, dann fielen die Blumen, hier, die Krishna auf die Brust getan hat, runter, alles wurde entdeckt, es war Krishna und keine Gopi, das sah man, als man den oberen Teil von der Kleidung wegnahm, um es auszutauschen mit einer neuen. Und die Gopis lachten sich schief. Und Krishna war so unangenehm, aber er wurde auf diese Weise herausgestellt und das ist Lila, das ist ganz totales Spiel. So, Radha, wir sehen aus dieser Geschichte, wie angezogen Krishna zu Srimati Radharani ist. Radha kontrolliert Krishna. Nichts kontrolliert Krishna außer Radha. Und das ist diese Radharani, unter deren Obhut wir hingebungsvolle Dienen ausführen, weshalb diese Dienste zu Krishna anziehen wird. Jetzt actually erinnern wir viele Punkte, die auch noch eine halbe Stunde sind. Aber wir wollen uns an dieser Stelle zügeln und uns an die Unterweisung von Guru Shakti Prabhu halten, auf deine Fälle zu überziehen. Es ist aber noch Zeit für eine unter zwei Fragen. Nicht? Ja, habt ihr noch eine Frage? Die das Thema noch interessanter machen als das ohne Filter. Ja. Oh ja.
Oh, das ist sehr, sehr nice, dieser Punkt. Das ist vielen Dank. Ich darf das vielleicht nochmal wiederholen, denn es ist sehr, ich glaube nicht, dass es jeder so mitbekommen hat. Klesha Gni und wie hieß es an Shubhadan, nicht? Die ist ein, also, ja. Die, von diesen sechs Merkmalen im hingebungsvollen Dienstes können zwei auf der Ebene von Sadhana Bhakti erreicht werden, auf unserer Ebene. Nämlich, hingebungsvoller Dienst verschafft sofortige Erleichterung von allen Arten materiellen Leid und hingebungsvoller Dienst ist der Beginn aller glücklichen Umstände. Das ist etwas, was wir im Grunde genommen schon erfahren können. Ihr wisst, dass die Leid eines Devotees ist nun wirklich nicht ein bisschen Muskelkater oder viel Muskelkater, je nachdem wie, ob man Babak heißt oder mehr ein passiver Tänzer. Das ist aber nicht so leidvoll, oder? Nein, das ist gar nicht. Das ist nun wirklich nicht leidvoll. So, dann hingebungsvoller Dienst ist der Beginn aller und dann halt diese mentalen Sachen, die man so, wenn man nicht im Festival ist, im Marathon-Festival manchmal hat, aber man kann ja sich nur sagen, einfach weitermachen, es kommt alles raus, braucht man nur zu wissen, diese Formel, dann wird man auch frei von diesen Leiden. So, hingebungsvoller Dienst ist der glückliche, und wie glücklich sind wir dran? Gleich gibt es Prasadam. Nicht? Es ist so glücklich sind wir eigentlich dran. Nette Leute, interessante Musik, gute Lektüre, ein Abenteuer, jeden Tag ist ein neues Abenteuer der Hingabe. Wen trifft man wohl jetzt auf der Straße? Und auf diese Weise sehr, können wir sofort erkennen. Und dann, jetzt geht es weiter. Die nächste Stufe, sagtest du, bitte, die nächsten beiden Dinge werden auf ja. Und ja, hingebungsvolle, ja, ich verstehe. Gut, ich kann hier weitermachen. Hingebungsvoller Dienst wird nur selten erreicht. Damit ist der hingebungsvolle Dienst gemeint, der in ekstatischer Liebe zu Gott ausgeführt wird, nämlich im Bhava. Und erst auf dieser Stufe belächelt man die Befreiung. Auf Bhava Bhakti. Ne? Das ist schon mal technisch drin. Dann hat man nämlich so eine große spirituelle Erfahrung, dass man denkt, unversöhnliche Befreiung. So, der letzte und der letzte Punkt. Hingebungsvoller Dienst erfüllt einen heraus mit aus dem Inneren heraus mit transzendentaler Freude und reines hingebungsvolles Dienen ist der einzige Mittel, um Krishna zu sich hinzufügen, das wird erreicht auf der Stufe von Prema. Meine Liebe zu Gott. Diese sechs Punkte sind die sechs Merkmale rein hingebungsvollen Dienstes. Merkmale oder Perfektionistika. Gut. Ja. Nun von dem reine hingebungsvolle Dienst, da möchte ich mich jetzt auf Krishna Chaitra nochmal beziehen. Er referierte aus einem Werk, dass dieser reine hingebungsvolle Dienst war auf der Stufe der Bhava, richtig ekstatische Liebe zu Gott. Das ist sehr, sehr selten. Nun, aber auch hingebungsvollen Dienst auf unserer Stufe zu tun, das ist in gewisser Weise auch selten. Eher wird jemand ein Brahma als im Kali Yuga ein Devotee, hab ich mal gelesen im Transzendentalen Genesis Teachings of Lord Chaitanya. Warum es so selten ist, weil, wie gesagt, Krishna hingebungsvolles Dienen nur denjenigen gibt, die wirklich qualifiziert sind. Und auch nur diejenigen, die wirklich qualifiziert sind, wünschen sich hingebungsvollen Dienst. Schaut euch diejenigen an, die sich mit spirituellen Dingen beschäftigen. Die meisten beschäftigen sich mit Reinkarnation, so langweilig. Ich habe Vishnupad, wir hatten eine Tour gehabt mit dem Poster, die Evolution der Seele, Reinkarnation, die Evolution der Seele. Und dann kam ich also ganz stolz mit dem Poster, was ich also immer noch als das Landleistungs Poster halte, zu Vishnupad. Guck mal, das ist das Thema deines Vortrages. Wie langweilig, sagte Vishnupad. Aber die meisten Leute sind mit diesem Thema total verwickelt. Stimmt? Karma. Das hat ja noch gar nichts mit spirituellem Leben zu tun. Nicht Yoga. So, wenige haben die Qualifikation, die man braucht für Hingebungsfreundlichkeit. Nun hast du dich gefragt, ja, wovon ist es abhängig, dass man ihn trotzdem bekommt? Es ist im Grunde genommen Mercy. Diese Mercy, diese Krishnas Barmherzigkeit, wird verteilt durch die Devotees. Wusstet ihr das? Die Barmherzigkeit Krishnas für die bedingten Seelen wird durch die Devotees gegeben. Die Devotees haben die Kripa Shakti Krishnas, die Barmherzigkeitskraft Krishnas. Und so ist es zum Beispiel, so dass zum Beispiel die Sankirtan Devotees, die verteilen die Barmherzigkeit Krishnas. Die sind bevollmächtigt dazu. Das ist der Grund, weswegen die so wunderbare Dinge machen. Das ist ein göttliches Prinzip, unter dem sie handeln. Sie verteilen die Krishnas Mercy und dazu muss man ermächtigt sein. Es wird sogar gesagt in den Schriften, Krishna, Shakti und Anapara. Wie heißt es bitte? Laut, laut. Ja. Krishna, Shakti, Vina, Nohe, Tadapravatan. Nur denjenigen, der mächtig ist, kann die Krishna-Shakti, kann hingebungsvolles Dienst verbreiten. Weil, wie gesagt, diese Tätigkeit findet statt, dass es so auf diese Weise gibt Krishna den bedingten Seelen seine Barmherzigkeit. Deswegen ist Krishna sehr direkt involviert. Prabhupada sagte einmal, wenn ein Buch verteilt wird, die Transaktion, dass er jetzt sagt, ja, okay, nimm ich. Und haben Sie auch ein bisschen was. Gucken Sie doch mal nach. Ja, okay, mache ich. Ich guck mal nach. Das ist, da ist Lord Chaitanya gegenwärtig. In dieser Transaktion zwischen den Weichen. Aber ihr merkt das manchmal, wenn man so, also wenn man so Literatur verteilt, dann kommt so eine Ling, so eine Atmosphäre auf, ne? Ling. Wo das jetzt, da merkt man, ist es nicht so, Shakti? Manchmal. Was? Das ist ja der Nektar, ganz genau. Das ist nicht zu verwechseln mit der fiebrigen Atmosphäre, hoffentlich sind wir genug. Nicht? Sondern manchmal weiß man, da ist das plötzlich, der ist total kribbelig, der weiß nicht, wie ihm geschieht. Der ist ganz begeistert. Kann ich noch eins nehmen? Oder? Ja, klar. Der ist total berauscht. Ist es nicht so? Und man selber ist auch total berauscht. Und auf diese Weise geht das dann voran. Ja, hier ist ein göttlicher Augenblick einfach da, dass die Barmherzigkeit Krishnas vermittelt wird an zu einer bedingten Seele. Und man darf irgendwie mitmachen dabei. Trotz uns geschieht es. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Nicht? Also das ist das richtige Konzept, weil diese Kripa Shakti ist ja etwas, was nicht aus unserer eigenen Kraft kommt, sondern was von Krishna kommt. Ich glaube, ich habe jetzt kein Problem wieder gesprochen, aber es ist eine philosophische Tatsache. So, das heißt, in dem Maße, wie wir uns Krishna hingeben, in dem Maße wirkt auch Krishna durch uns hindurch. Und dieses Trotz wird also weniger und weniger und weniger, dieser Trotz durch Krishna hinzugeben. Das ist ein interessantes Wortspiel. So, yes, um auf deine Frage noch zurückzukommen, hingebungsvolles Dienst ist selten. Man muss drum kämpfen. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Och, die Devotees können froh sein, dass ich gekommen bin und eine Girlande mache. Oder den Boden mit sauber mache oder so. Nein! Das ist eine große Barmherzigkeit, das ist eine große Seltenheit, um die wir wirklich kämpfen sollten. Uns wirklich bemühen sollten. Und wir bekommen diesen Einlass in das hingebungsvolle Dienst durch die Hilfe von Vaishnava. Ja? Gut, wir haben ein gesundes Ende erreicht. Oh, glaube ich, ist wieder vorbei.
Amen.